Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Über das, was nach dem Tod ist oder nach dem Tod nicht ist, weiß man gesichert ziemlich wenig. Und dafür, dass man so wenig weiß, sagen die Religionen aber sehr viel über das Leben nach dem Tod. Manche sprechen von leiblicher Auferstehung, manche sprechen vom Weiterleben der Seele, andere sprechen vom Nirvana. Im Hamburger Thalia-Theater gibt es am Sonntag, dem 6. Februar, eine lange Nacht der Weltreligionen mit dem Thema Unsterblichkeit und dem Leben nach dem Tod. Da kooperiert das Thalia-Theater mit dem Deutschlandfunk. Und ich bin jetzt am Telefon verbunden mit dem Intendanten des Thalia-Theaters, mit Joachim Lux. Guten Morgen, Herr Lux.
Guten Morgen.
Herr Lux, was reizt einen Theatermacher wie Sie am Thema Unsterblichkeit und Leben nach dem Tod?
Naja, darüber können wir eine Sondersendung machen. interessant ist letztendlich, mit welcher unglaublichen Fantasie die Menschen, seitdem sie sich als Menschen betrachten, sich mit dieser Frage befassen. In allen Kulturen der Welt ist offenbar der Gedanke, dass mit dem Tod alles vorbei sein sollte, keiner, mit dem man sich gerne weiter beschäftigt, sondern die Menschheit bietet alle Fantasie, auch künstlerische und religiöse Fantasie, auf, Vorstellungen zu entwickeln, warum genau nicht mit dem Tod alles zu Ende ist.
Sie haben gerade gesagt, solange Sie sich als Menschen betrachten, das heißt, das Leben, die Vorstellung nach dem Tod, die zeichnet uns fundamental aus als Menschen?
Offenbar. Also ich hätte früher immer gesagt, mich beschäftigt diese Frage ehrlich gesagt schon seit meiner Jugend, ich hätte früher immer gesagt, der Mensch ist das einzige Lebewesen von Milliarden und Abermilliarden von Lebewesen auf dem ganzen Globus, der ein Bewusstsein von seinem eigenen Tod hat. Mittlerweile gibt es da ja auch Infragestellungen. Also es gibt ja auch die Überlegung, ob nicht Elefanten zum Beispiel, Schimpansen und Gorillas nicht doch auch Ähnliches hätten. Das weiß man nicht genau, aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass die Menschheit tatsächlich ein Bewusstsein davon hat, dass sie endlich ist, dass sie sterben muss.
Jetzt wird dran gearbeitet, dass das nicht mehr so ist. Man kann nicht genau sagen, ist das jetzt Science Fiction oder ist das tatsächlich so? Es gibt Menschen, die sich einfrieren lassen. Es gibt Menschen, die es für eine Realität, für eine denkbare Realität halten, dass man leben kann, ohne zu sterben. Welche Gefühle kriegen Sie, wenn Sie sowas hören?
Ja, keine guten. Also das ist eine hochinteressante Aporie. Auf der einen Seite können wir uns nicht vorstellen, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Die andere Vorstellung allerdings, dass jeder von uns vielleicht 2340 Jahre alt wird, ist ein noch größeres Grauen, weil das wäre ja damit verbunden, dass ich jegliche Entscheidung, die ich treffe, jederzeit in meinem tausende Jahre langen Leben wieder revidieren könnte. Also ich könnte 500 Ehen führen, 1000 Kinder in die Welt setzen und so weiter und so weiter. Also es würde die Zeit, der Faktor Zeit, dass es ihn gibt, gibt unseren Entscheidungen, die wir täglich treffen, eine Bedeutung. Wenn es diesen Faktor Zeit nicht gäbe, dann kann ich alles revidieren und der Augenblick hätte keinerlei Bedeutung.
Sie haben vorhin gesagt, Sie beschäftigen sich seit Ihrer Jugend mit dem Thema Unsterblichkeit, Leben nach dem Tod. Glauben Sie denn dran?
Ganz schwierig, ganz schwierig. Also ich kann mir tatsächlich weder vorstellen, dass es nach dem Tod noch etwas gibt, noch kann ich mir vorstellen, dass es nach dem Tod nichts gibt. Ich habe mich mal beschäftigt mit einer Landschaft in Europa, das ist in Bulgarien, die Rhodopen. Und dort leben über 100-Jährige, und da hat eine Ethnologin Gespräche mit diesen über 100-Jährigen geführt, die sozusagen bereits seit 30 Jahren im Nebel leben. Das heißt, sie sind taub und blind und kriegen die Gegenwart des Irdischen nicht mehr mit, die aber gleichzeitig den Blick in die Sterne richten und dort mit ihren Verstorbenen sprechen. Das ist auch vielleicht eine Form von Unsterblichkeit.
Wir sprechen über das Thema Unsterblichkeit. Gleichzeitig sind Sie Theatermacher. Das ist nun eine Kunst, die ganz im Moment passiert. Guckt man vom Theater kommt auf die Religion, die Unsterblichkeit mit Skepsis, weil das, was Sie machen, immer nur jetzt und jetzt und jetzt passiert?
Ja, das Theater ist auf jeden Fall die vergänglichste Kunstform von allen, weil jede Musik, jedes Bild hat Bestand über das eigene Leben hinaus. Das hat Theater nicht. Auf der anderen Seite stammt das Theater ja aus dem Ritus und ist dann thematisch zumindest, beschäftigt es sich mit der Sterblichkeit oder Unsterblichkeit. Es ist ja so, dass im Grunde genommen, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, dass die Gattung der Tragödie ist ja eine, die den Tod auf der Bühne darstellt und durch den kathartischen Moment, den sie dann im Zuschauer auslöst, gewissermaßen den Tod überwindet. Also hat die Tragödie als Gattung hat gewissermaßen eine transzendente Funktion, so ähnlich wie religiöse Rituale, während die Komödie, der man eigentlich den Optimismus zutraut, eigentlich ein absolut gegenwartsverhaftetes und wenn man so will, dann atheistisches, nihilistisches Moment hat. Also ist es genau umgekehrt, als man denkt.
Und Sie sprechen Katharsis an, Reinigung, auch ein Wort, was aus dem Ritus kommt, was natürlich die europäische Theatergeschichte sehr beschäftigt hat, aber ursprünglich meines Wissens aus dem griechischen Mysterienkult, dass man da gereinigt wird, oft auch mit im Dionysos-Kult, oft mit martialischen Ritualen, dass man mit Blut übergossen wird oder dergleichen.
Ja, genau. Also und aus diesen uralten Kulten ist irgendwann das Theater entstanden. Es ist, wenn man so will, ein nicht religiöser Bastard des ursprünglich religiösen Kultes.
Und wie viel haben Sie mit religiösen Ritualen gemein? Ich meine, religiöse Rituale finden ja auch immer nur im Moment statt. Obwohl es Bücher gibt, wo die Texte drinstehen und so, der Gottesdienst findet immer nur im Moment statt. Die Prozession findet immer nur im Moment statt. Das Tragen der Torahrolle immer nur im Moment.
Ja, wenn man auf das Theater mit dem Blick der Kenntnis des Religiösen, also die Religion ist ja, so muss man das vielleicht sagen, eigentlich eine Zivilisationstechnik. Man versucht sich über die Religion zu erklären, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Man versucht sich moralische Gesetze, gute wie schlechte Gesetze, zu geben, um in der Welt zurechtzukommen, in einer Welt, in der es keinen Staat gibt, sondern nur Stämme. Also so ist das ja alles mal entstanden. Das heißt, diese Zivilisationstechnik ist quasi eine anthropologische Konstante. Und im Theater mit seinem Vorhang, mit seinen Gerüchen, mit seinem Licht, mit seiner Sprache lebt das auf irgendeine verborgene Weise, glaube ich, bis heute fort.
Sie sagen, reden von der Zivilisationstechnik der Religion. Nun ist das, was man im Moment in der katholischen Kirche erlebt, so, dass man manchmal daran zweifeln möchte, ob Religion wirklich eine Zivilisationstechnik ist. Wie blicken Sie auf diese Missbrauchsskandale als Theatermacher? Wo würden Sie das verorten zwischen Tragödie, Groteske, vielleicht Seifenoper?
Ja, es ist eine Tragödie für die Betroffenen und es ist eine Operette der herrschenden Kostümträger, also des Klerus. Es ist das absolute Grauen. Ich habe für mich persönlich auch Konsequenzen daraus gezogen, weil ich mit dieser Art von institutionell gestützten und geschützten Verbrechen wirklich nichts zu tun haben möchte.
Joachim Lux, der Intendant des Hamburger Thalia Theaters. Dort gibt es am Sonntag, den 6. Februar, eine lange Nacht der Weltreligionen. Herr Lux, vielen Dank.
Gerne.